Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Oh, schöner Fremder, ich komme hier vorbei, während meiner Rallye. Und ich sehe dich dort glatzköpfig am Straßenrand stehen. Schaust du dir die Mitternachtssonne an?
Das ist die schlechteste Improvisation eines 50-Kubik-Rallye-Motors, die ich je gehört habe.
Entschuldige, du Kackgesicht, der einen 50-Kubik-Rallye-Motor erkennt. Du bist der Typ, der auf Rallye fährt und sich daran stört, dass man Auto fahren muss.
Zu viel Autofahren. Ja, ich will ja was von der Landschaft sehen.
Genau. Reinhard, ich habe mich letztes Jahr, also hör zu, ich wollte jetzt hier einen Sex-Rallye-Dialog initiieren.
Ja, komm,
du hast ihn mir kaputt gemacht. Okay. Oh nein. Komm, okay, wir machen das weiter.
Ja, komm, mach
mal. Schöner Mann. Du stehst da glatzköpfig und dick an der Straßenecke und schaust dir die Mitternachtssonne an. Bist du allein hier?
Ja, ich habe einen Platten. Genau genommen zwei Platten, die hängen ganz schlaff. Können Sie mit Ihrem Wagenheber mal etwas anheben?
Ja, da muss ich doch mal nachschauen, ob ich einen... Oh, ich habe einen extra großen Wagenheber dabei, Baby. Den werde ich dir mal zeigen. Schau mal, ich stecke ihn hier rein und dann mache ich...
Oh Gott.
Und jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die wieder richtig aufgeblasen sind. Warte mal. Reini, das ist nicht schlechter als Familie immer schafft, seien wir mal ehrlich.
Das stimmt auch wieder, schlechter geht's doch nicht.
Wie ich dich als geiler Rallye-Fahrer irgendwo in der finnischen Seenplatte knatter, finde ich eigentlich schon eine ganz schöne Vorstellung. Meine Lieben, willkommen zurück zur Alliteration am Arsch, die neue Folge. Ich weiß, ihr habt schon darauf gewartet, ihr habt sehnlich, ihr habt zu Hause, habt euch berührt, habt in der Badewanne gelegen, habt euch ein bisschen mit Mandelöl eingerieben, habt geweint dabei und dann habt ihr gesagt, ey, wo sind Basti und Reini? Und ich bin ganz ehrlich, Reini, ich hatte einen Ersatz von dir gesucht, weil du letzte Woche ja ausgefallen bist, aber ich konnte einfach keinen fetten Degenerierten finden.
Ja, du bist ein dummer Arsch. Ich hab ja die Pause von dir genossen.
Nein, hast du nicht. Doch, ein bisschen.
Es war die, ja, doch. Nee, habe ich nicht. Ich habe gelitten, aber nicht wegen dir, sondern weil mich Corona gefickt hat. Und zwar ja, derbe. Also ich habe gelitten. Also wir mussten ja tatsächlich deswegen die Rallye abbrechen. Das ist ja jetzt, ich sitze wieder zu Hause, beziehungsweise ich sitze gerade in Österreich. Denn ich weiß gar nicht, das muss zwei, drei Tage nach der Aufnahme gewesen sein, hat es damit angefangen, dass ich mich einen Tag ein bisschen müde gefühlt habe.
Also, wie immer eigentlich.
Ja, genau, so ähnlich wie immer, nur halt noch schlapper als sonst. Und hab den ganzen Tag im Auto gesessen, hab aber gedacht, das liegt daran, dass wir halt super viel jeden Tag gefahren sind und es an dem Tag draußen, glaube ich, 32 Grad hatte und ich einfach nur gestorben bin, weil es so heiß war. Als ich dann aber in der Nacht zusätzlich noch Fieber entwickelt habe, habe ich morgens gedacht, machst du mal einen Corona-Test. Ja. Sag mal so, ne, der Corona-Test war so rot und hat so gut ausgeschlagen, den hättest du als Signalfeuer am Flughafen benutzen können.
Das ist erstaunlich, weil als ich Corona hatte und wirklich die heftigsten Symptome und ein CT von 16, für die, die keine Ahnung haben, das war heute wirklich Hochphase der Krankheit und einfach hochinfektiös, habe ich insgesamt 5 Schnelltests zu Hause gemacht, verschiedene Anbieter und alle, sogar den ich mir in den Hals gerammt habe, weil ich dachte, okay, da steht zwar, dass man den im Hals nicht verwenden soll, aber dann habe ich gegoogelt.
Ich bin Bastian Bielendorfer, warum sagen ich halte mich doch nicht an Bedienungsanleitungen? Warum auch?
Der einzige Grund, also steht auch im Internet, du kannst all diese Tests problemlos im Hals verwenden.
Steht auch im
Grund,
Internet, ist auch super gut.
Ja,
das du war Bill Gates, auch steht im, auch im Internet.
Genau, und du kannst diese Dinge auch im Hals verwenden, allerdings ist das nur nicht empfohlen wegen Verletzungsgefahr, weil du das verschlucken könntest oder so. Und sagen wir jetzt mal ehrlich, wenn du beim Selbsttest es schaffst, dieses komplette Ding runterzuwürgen und daran zu verrecken, dann bist du auch selber schuld.
Ja, dann ist es
am Ende
so
natürliche Selekt, dann sollte es so sein. Das ist, weißt
du,
wie die Leute, die sich irgendwie im Kleiderschrank selber mit dem Ledergürtel beim Onanieren erwürgen. Da denke ich auch immer, meine Lieben, ganz ehrlich, wenn ihr wirklich für eine gute Idee haltet, einfach mal 2 Minuten keine Luft zu kriegen, da hält sich dann mein Mitleid auch in Grenzen. Und wenn man erstickt am Corona-Test, ist man auch selber schuld. Ich habe ihn jedenfalls durchgeführt durchgeführt durch jede Öffnung, die ich in meinem Körper finden konnte, und er war immer, immer, immer negativ.
Echt? Gar
also die Schnelltest, schnell, nicht mal die Andeutung eines Strichs, Reini. Auch der beste Test, den es gab, den ich extra sogar von einem befreundeten Arzt bekommen habe, der sagte, ey, das ist, weil ich wusste ja schon, dass ich positiv bin, aber ich wollte halt gucken, okay, wann schlägt das Ding aus? Und es schlug bei mir halt einfach nie aus.
Ja,
und
die Erfahrungen, ja, die Erfahrungen, die ich so in meinem Bekanntenkreis gemacht habe mit Familien, die halt Kinder haben, die jetzt eine Zeit lang dann regelmäßig Tests machen mussten und so, da war es auch, also bei Nikolas Familie war es glaube ich auch so, dass die auch eine ganze Reihe an Tests hatten und irgendwann an dem Punkt angekommen sind und gesagt haben, okay, bei der aktuellen, entweder sei es die Virusvariante, Viruslast oder was auch immer, wie dein Körper darauf reagiert oder so, die Hälfte der Tests ist in der Hinsicht einfach nicht zu gebrauchen, zumindest nicht, um zu erkennen, ob man in irgendeiner Form ansteckend ist oder nicht. Also bei mir war es tatsächlich so, dass der Test geleuchtet hat wie ein Tannenbaum, also der war definitiv positiv bei meiner Frau und dem Kollegen, der noch mitgefahren ist, nicht. Die sind dann aber einen Tag später oder zwei auch alle halt positiv gewesen, mit Symptomen, mit allem drum und dran. Wir haben an der Stelle, wir waren da gerade so knapp 300 Kilometer nördlich von Helsinki zu der Zeit, also gerade auf dem Rückweg vom Nordkap, und haben dann halt entschieden, also viel Wahl hatten wir halt nicht, ne? Ich meine, was machst du? Du bist in Finnland mitten im Nirgendwo mit einem Bulli zu dritt, was willst du machen, ne? Wenn plötzlich einer Corona hat und du weißt so, okay, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die anderen beiden Tests auch noch positiv sind. Du kannst halt nicht weiterfahren, ne? Weil nachher strandest du irgendwo in Litauen oder so. Drei Leute mit Hochfieber und kommst nirgendwo mehr hin. Also wir haben uns an der Stelle dann entschieden, abzubrechen, war auch das einzig Sinnvolle. Und sind dann...
Problem ist halt, man steigt nicht ins Flugzeug, wenn man den Rallye macht. Man hat halt die Karre dabei.
Ja, richtig. Und auch das, also du steigst auch nicht ins Flugzeug, wenn du halt gerade hart positiv Corona bist.
Natürlich nicht. Da würde ich auch keinem zu raten. Außer nie. Man will wirklich dringend nach Hause. Aber...
Wir haben dann mal geguckt, mit dem Auto hätten wir so halt auch, also wäre es auch schwierig geworden, weil wir definitiv von Helsinki aus eine Fähre hätten nehmen müssen nach Estland rüber, also nach Tallinn. Also wir hätten so oder so eine Fähre auf jeden Fall nehmen müssen. Die andere Variante wäre gewesen, übers Nordkap und Norwegen wieder zurückzufahren.
Oh mein Gott.
Es geht aber, also das geht halt natürlich auch nicht, ne? Oder über Russland, aber über Russland fährst du gerade auch nicht, geht auch nicht.
Aber so. Das Interessante war, das Erste, was meine Frau sagte, als ich ihr das erzählte, war, wie zum Teufel hat der Reini das dann bekommen? Der ist doch so gut geschützt wie kein anderer. Dass der Assozial als ein Typ aller Zeiten, wo soll er sich das geholt haben? Und ich musste sehr lachen, weil deine Frau ja ganz anders ist, die war ja auch auf den Partys und so, während du aufgenommen hast im Waggon.
Ja, okay, ich habe aufgenommen in der Zeit, ja. Ein Bierchen getrunken habe ich danach auch noch.
Und du bist der krank ist, Reini. Was ist bloß passiert?
Ja, ich weiß auch nicht. Also wir haben ja generell relativ wenig Kontakt zu Menschen gehabt in der Zeit, ne? Also wir saßen immer zu dritt.
Ihr könnt euch nicht erklären, wo ihr euch angesteckt habt.
Ja, doch, natürlich. Situationen gibt's halt immer. Ne? Es reicht ja, wenn sich einer von uns angesteckt hat. Dadurch, dass wir jeden Tag irgendwie 8 bis 10 Stunden zusammen im Auto gesessen haben, war das dann halt eh so, dass alle sich angesteckt haben. Ne? Es heißt ja auch nicht, dass ich der Erste war, der sich angesteckt hat, nur weil ich als Erster die Symptome hatte. Also ja, ein, zwei gut, Tage okay. Später der Rest. Die Inkubation.
Dein Körper ist einfach viel schwächer als der von den anderen.
Oder mein Immunsystem ist aktiver und fängt früher an. Könnte man auch sagen, weil im Gegenteil, also es erwischt Leute ja immer unterschiedlich. Ne? Also bei mir war das so, ich war den einen Tag total schlapp, den nächsten Tag war ich halt, also die nächsten 2 Tage war ich relativ fettig, also so mit leichtem Fieber, Schwitzen und halt so Grippesymptome. Den Tag danach ging es mir aber schon wieder so gut, dass ich von Lübeck aus bis Ludwigshafen fahren konnte mit dem Auto. Also so 7,5 Stunden am Stück. Also da war ich schon wieder relativ fit. Also ne, kein Fieber mehr, kein Husten oder kaum noch Husten, ein bisschen Halsschmerzen und das war's dann. Wohingegen meine Frau, die hat's halt mehrere Tage komplett aus den Latschen gehauen. Also die konnte wirklich gar nichts mehr und bei mir war's dann doch relativ schnell wieder vorbei. Also wir haben uns dann, als wir da in Helsinki gestrandet sind, haben wir überlegt, was machen wir und sind, also die für uns beste Variante, wie wir irgendwie das Ganze machen konnten, war halt gucken, dass wir nach Hause kommen. Wir haben von Helsinki aus dann eine Fähre genommen nach Travemünde 30 Stunden.
Was für ein Horror, Alter.
Ja, da, und vor allem dann auch da, ne, möglichst versucht, jeglichen Kontakt mit anderen Menschen halt zu vermeiden. Das heißt, wir sind mit dem Auto, fährst du halt auf die Fähre, stellst das Auto ab und gehst dann zu deiner Kabine. Wir hatten einzelne Kabinen und dann liegst du schön mit Grippesymptomen in deiner Kabine.
Oh,
und
geil.
Wartest, bis das Schiff ankommt, um dich dann wieder in dein Auto zu setzen und weiterzufahren.
Oh, boah, weil, was für eine absolute Vollhülle rein.
Du gehst ja nicht irgendwie.
Aber vielleicht war Rallye während Corona-Zeit auch nicht das Allerklügste.
Ja, also
ich will jetzt
schon,
nicht unterstellen, dass es dumm ist, aber.
Also nein,
dumm.
Eigentlich ist das ja noch eine ganz gute Art von Urlaub, weil wie gesagt, wir sind eigentlich so gut wie keine Menschen begegnet. Außer bei dem, also es gab während der Gesamtrallye zwei Events, wo sich alle Teams halt unter freiem Himmel getroffen haben, mit einem Lagerfeuer abends am Strand. Da haben wir Menschen getroffen. Und dann abends halt, wenn wir campen waren auf den Campingplätzen, haben wir halt mal Menschen getroffen. Und bei irgendetwas davon muss sich einer von uns in irgendeiner Form halt mit Covid infiziert haben.
Ja, also es ist schon krass. Also bei uns war es so, dass ich hatte ja Corona und wir vermuten, dass meine Frau es auch hatte. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass sie nicht das geringste bisschen Symptome hatte. Also sie hat einmal kurz gerustet, hat gesagt, oh, bitte kalt, ne? Und dann war gut.
Ja.
Aber das ist auch meine Frau, so, die ist halt auch nicht von diesem Planeten gekommen. Also die hat kein Fieber, kein gar nichts, während ich hier fast abgekratzt bin.
Ja.
Ich muss sagen, das wünsche ich echt meinem übelsten Feind nicht. Also ich fand Corona richtig scheiße. Ich habe vorher gedacht, ach ja, Gott, ne, ich bin halbwegs fitter junger Mann, ohne Vorerkrankung, wird schon nicht so schlimm. Und ich war definitiv seit der 8. Klasse oder so nicht mehr so krank. Also ich habe mich richtig ausgekotzt gefühlt.
Also bei mir ging es, also zwei Tage beziehungsweise so anderthalb bis zwei Tage war ich wirklich kaputt, da ging gar nichts, aber dann ging es auch schon wieder. Also der Verlauf, den ich hatte, der war, abgesehen von den Halsschmerzen und der eine Nacht Fieber, war der sehr, also wirklich sehr, sehr mild. Wie gesagt, meine Frau hat es ein bisschen härter erwischt, aber würde ich auch noch sagen, ist ein milder Verlauf. Also alles, was nicht Krankenhaus ist, ist ein milder Verlauf. Ne? Und der dritte von uns noch, der sich infiziert hatte aus unserem Team, hat auch einen milden Verlauf. Ne? Also ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Halsschmerzen und dann gut ist. Ne? Also sind auch alle dreimal geimpft und ich bin dankbar dafür, halt das Ganze in so einem milden Verlauf hinter mich zu bringen. Ne? Also jetzt in 3-4 Tagen das Ganze so weit wieder abzuhaken, dass ich sagen würde, ich bin wieder so fit, dass ich arbeiten könnte oder arbeiten kann. Ich will nicht wissen, wie das gewesen wäre ohne Impfung.
Und du bist am Schwitzen, oder?
Was denn? Ja. Das Phänomen hatte ich auch. Also ich habe ewig nicht mehr so geschwitzt wie in den letzten, also wie in den letzten 5-6 Tagen.
Und das muss man sich vorstellen, weil du schwitzt ja eh schon immer wie ein Esel,
ja, richtig,
beim Scheißen.
Richtig.
Aber dann, aber also wenn ich mir das jetzt vorstelle, du musst ja wie, als wenn du dich mit Bleigel eingecremt hättest.
Das laufen Bäche runter. Das ist der Vorteil. Ich muss mich nicht mehr duschen. Das passiert von alleine.
Und man natürlich nicht vergessen darf, dass es viele Jüngerinnen von Alliteration am Arsch gibt, die sich über ein Destillat deines Sackschweißes doch sehr freuen würden.
Apropos, ich habe, es gab ein Team bei der Rallye, wo einer bei war, der meinte so, mein Chef hört euch ganz gerne.
Mein Chef.
Ja, genau, das fand ich ganz witzig. Haben wir direkt einen Aufkleber aufs Auto gehauen und ich habe noch jemanden getroffen, der, also wir haben Hörer getroffen in Helsinki, die Bekannte da hatten und die Bekannten waren unter anderem ein Au-pair, also ein jüngerer Mensch, der auch sagte, ja, Podcast höre ich auch. Dann so, aber die Podcasts von dir kenne ich nicht. Und dann habe ich gesagt, so, ja, den einen mache ich mit Bastian Bielendorf. Ah ja, den kenne ich, der ist berühmt.
Ja, das ist, ja, Rani, das
Hannibal
ist, sagen wir ehrlich,
auch.
Das ist absolut richtig, dass heute halt eine Frau mir aufgelauert hinter einem Baum, mein Foto mit mir zu machen. Sie meinte, die hätte ich schon oft gesehen, dass ich mit meiner Frau durch diese Straße gegangen wäre, aber wollte mich dann nie ansprechen. Aber jetzt, wo ich doch alleine, sie hätte dort gewartet, ob ich da alleine vorbeikäme, da habe ich auch gedacht, das ist schon, ja, das ist schon ein bisschen seltsam, aber auch nett. Ne?
Haben
man
wir davon
ja
nicht früher geträumt, dass uns Frauen auflauern im Park?
Während du und Frauen im Park aufgelauert hast, Renni, genau. Da hast du immer gedacht, wie schön wäre das, wenn mir auch mal eine auflauern würde. Das wäre doch das Premium.
Ja.
Nein, ich ganz ehrlich, ich empfinde mich nicht als berühmt, höchstens als A-prominent, aber wir wollen auch nicht übertreiben.
Arschprominent. Nein, Quatsch.
Ich bin Arschprominent. Die beiden Arschprominenten. Also ich habe ja auch, habe ich in Bratwurst und Backe aber schon am Rande erwähnt, eine sehr lustige Rückreise gehabt. Mit lustig meine ich beschissen.
Ah ja, du warst, stimmt, weil, du bist ja zurück wieder geflogen, ne? Und du fliegst ja so gerne.
Ich fliege, erstens, ich fliege nicht so gerne und zweitens, es war auch abseits dessen, dass ich geflogen bin, einfach absolute Vollkatastrophe. Also es war wirklich unfassbar. Wir sind mit einer deutschen Fluglinie geflogen und für die, die es jetzt schon gehört haben, im anderen Podcast, aber ich will die waren ja alle nett, die können ja nichts dafür und ehrlich gesagt, es liegt daran, dass ich davon, also sagen wir mal so, hinter uns fingen Leute an, exorzistenmäßig zu kotzen und ich dachte so, wow, so viele Flugängste hier im Flugzeug und als dann so 20 waren, dachte ich, okay, die haben nicht alle Flugangst.
Die haben dich
und dann
gesehen.
Sagte der Steward durch, sie bräuchten jetzt einen Arzt, weil der Krankenstand wäre so groß. Und dann habe ich gefragt, was los ist und er meinte, naja, da haben die Leute wohl in Havanna was Verdorbenes gegessen.
Und zufällig diesen Flug genommen.
Genau, zufällig. Und ich bin jetzt kein großer Meister der Deduktion, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute nicht was Falsches gegessen haben, sondern an Bord nur mal was Falsches gegessen haben, weil es auch alleine nur die Business Class, die Economy Class betraf, das halte ich schon für deutlich wahrscheinlicher. Und das würde der Steward natürlich nicht sagen. Nachher hatten wir 50 Kranke an Bord. Die Stewardess wurde an uns vorbeigetragen und der musste in Infusion gelegt worden werden. Und der Co-Pilot ist auch noch zusammengekracht. Also es war wirklich komplett scheiße. Und für einen Flugängster wie mich, und da waren dann halt so herrliche Szenen bei, zum Beispiel, wie dann durchgesagt wurde, wir saßen ja Business Class, das erste Mal im Leben Business Class. Und dann sagen die allen ernst durch, ja, meine Damen und Herren, meine lieben Passagiere, aufgrund der hohen Krankenlast sind wir derzeit nicht in der Lage, den Service in der Economy und Economy Plus durchzuführen. Wir können Ihnen also nur ein sehr beschränktes Angebot an Getränken offerieren.
Das will man hören bei einem 8-Stunden-Flug.
Bei einem 14-Stunden-Flug.
Oh, 14 Stunden.
Und jetzt warte mal, also mit Zwischenlandung in Jamaika, jetzt kommt aber das Allerbeste an der Story. Und dann sagt er im nächsten Abendzug, das ist kein Scherz, der Service in der Business-Klasse wird ordnungsgemäß durchgeführt. Und da konnten wir aussuchen aus Entrecote mit grünen Spargelspitzen, mit Parmesan überbacken.
Möge
oder
der Pöbel
den
doch Wasser trinken.
Ja, aber wirklich, weißt du, du sitzt hinter so einem Vorhang, einen Meter entfernt von den Leuten, die da 8 Stunden lang neben anderen, die sich ekstatisch erbrechen, die da einfach in der Kotze sitzen in der Economy und winkst ihnen so mit dem Champagner in der Hand zu. Es war wirklich unglaublich. Also ich habe mich selten so mies gefühlt im Leben.
Ja, aber mies und satt dabei, ne?
Genau.
Ich finde also
und satt dabei.
Ich finde kaum, es gibt kaum ein anderes Verkehrsmittel, wo man kapitalistischen Unterschied, also so Geld, ne, wo man das so sehr merkt oder spürt wie beim Fliegen. Also
ja,
nichts, ne? Also
natürlich.
Erste Klasse Deutsche Bahn ist wie zweite Klasse Deutsche Bahn, scheiße mit Beinfreiheit. Ne? Und dir wird noch ein trockenes Brötchen vorbeigebracht, wenn du Glück hast. Und eventuell läuft die Klima. Aber also ich bin auch schon in der zweiten Klasse der Deutschen Bahn komfortabler gefahren als in der ersten, weil halt nichts funktioniert hat und so. Aber auch so erste Klasse im Regionalexpress ist ja auch mal witzig, ne? Das ist dann so eine Glastür, die du aufmachen kannst und dann in so einem gesonderten Abteil nochmal sitzt. Es ist überall für den Arsch, ob du erst, zweite Klasse oder was auch immer, bei Fortbewegungsmitteln,
außer
beim Fliegen.
Im Flugzeug. Beim Fliegen ist es wirklich, der Unterschied ist so drastisch, wobei
man
auch sagen muss, das Einzige, was du mit diesen Leuten teilst, ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn das Ding abstürzt. Sonst teilst du wirklich gar nichts mit denen. Die Stewardess sind total nett und total, also ja, das sind die oft auch in der anderen Klasse, wir wollen jetzt nicht unfair sein. Aber,
sagen wir so, das ist ein Betreuungsschlüssel wie in einer schwedischen Schule und in der Economy Class bist du eher so ein Essen-Kadernbärch auf dem Schulhof.
Ne? Genau. Du hast wirklich so gefühlt deine eigene Stewardess, die dauerhaft zur Verfügung stehen. Du hast das komplette Board-Entertainment. Ich habe mir Matrix, also wir können gleich mal einen kleinen Filmabriss machen, weil ich mir 3 Filme auf der Reise angeschaut habe. Und es war wirklich beeindruckend, also wie groß der Unterschied ist.
Ja, es ist Wahnsinn. Also ich bin in meinem Leben ja auch einmal Business Class geflogen. Und zwar bei meiner Hochzeitsreise. Und,
ja, das kann man sich auch mal gönnen.
Und ja, Moment, und nicht, weil ich so viel Geld hatte. Wir haben für den Flug, ich glaube, 800 Euro bezahlt pro Person in die USA, also nach New York.
Weil deine Frau wieder, was hat sie gesammelt? Joghurtdeckel, Aufkleber? Ja, nee,
Meine Frau hat jahrelang mit allen möglichen Punkten irgendwas Bonusmeilen gesammelt. Was ich immer so leicht schräg angeguckt habe, bis sie mir sagte, dass man das, also dass man alles Mögliche, was sie da sammelt, in Bonusmeilen umwandeln kann und wir unsere Flitterwochen mit der Business Class machen können, also dass wir Business Class fliegen können. Und ich bin sonst ja immer nur zu irgendwelchen, also wenn ich mal geflogen, ich bin in meinem Leben generell relativ wenig geflogen. Also nicht, das erste Mal geflogen bin ich in meinem Leben mit, ich glaube, 23 oder 24.
Was schon krass ist, ne?
Also relativ wenig. Und wenn ich dann geflogen bin, dann immer nur zu Konferenzen. Also ich bin nie in Urlaub geflogen oder, warte mal, bis ich meine Frau kennengelernt habe.
Du kennst es gar nicht, ne? Bis du deine Frau kennengelernt hast, du kennst es gar nicht, so nach Mallorca fliegen oder sowas, ne?
Nein, kenne ich nicht. Also ich bin immer nur zu Konferenzen geflogen.
Und du hast dich dann, nachdem du deine Frau kennengelernt hast, hast du dich entschieden, warum sollte ich denn jetzt das süße Leben genießen? Ist doch eine viel bessere Idee, wenn ich jetzt in Zukunft genauso scheiße reise wie vorher und mich in ein Rallye-Auto setze.
Also wir haben ja schöne Orte gesehen und so. Also Nordkap ist schon echt faszinierend und dieser Polartag ist auch, also Polartag hat mich komplett geflasht. Also nachts um 2 Uhr draußen sitzen und es ist taghell, wie 12 Uhr mittags.
Also, das stelle ich mir persönlich auch ganz cool vor.
Es dämmert nicht mal. Es wird nicht ein bisschen dunkel oder so, sondern wirklich null. Aber das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Es ist einfach durchgehend hell.
Aber ist für den Biorhythmus schon ganz schön anstrengend.
Ja, ist richtig,
oder?
Richtig kacke. Also wir haben dann doch irgendwann angefangen beim Bulli, also wir haben irgendwann im Bulli gepennt, halt so wir hatten so Verdunklungsvorhänge, die man einmal rundrum reinklipsen kann. Und das haben wir jeden Abend gemacht, damit es halt dunkel wird, weil so ganz ohne macht das deinen Schlafrhythmus echt komplett kaputt.
Ich habe auch massiven Jetlag jetzt nach der Reise, muss ich sagen.
Ja, glaube
ich. Also echt heftiger, als ich das je erlebt habe und fühlt sich nur so semi-cool an. Also
du bist auch in jüngster Zeit zumindest nicht so oft so weit gereist, oder? Also Kuba ist ja schon
Ich bin noch nie, die weitesten Reisen, die ich hatte, waren Seychellen und Curaçao. Immer Direktflüge, also ohne Zwischenlandung und ich vertrag das auch nicht so gut. Also ist auch nicht unbedingt mein Ding, muss ich sagen.
Also ich bin, wie gesagt, mit meiner Frau halt in die USA geflogen. Das waren unsere Flitterwochen. Da sind wir, wie gesagt, Business Class und das kam mir so krass falsch vor. Du kommst an Bord und die Stewardess begrüßt dich mit guten Tag, mein Name ist so und so, ich bin ihre Stewardess für heute. Hier sind ein paar gekühlte Nüsschen.
und dann die Leute, die hinter dir stehen, die dann so in den Billo-Bereich müssen, die werden wirklich, dann haben die so einen Viehstick, weißt du, mit dem man sonst so Kühe zur Schlachtbank, die so links und rechts so, sie sitzen Reihe 67, so, ja, halt, stopp, so,
ich fand das halt so krass, weil das war für uns so was unglaublich Besonderes, ne? Also wir haben da so lange für gespart, diese eine Reise machen zu können, ne? Und dann sitzt du da mit anderen Leuten, denen du ansiehst, wie gelangweilt sie sind, weil es für sie so unglaublich alltäglich ist, ne?
Richtig,
also genau ich saß da wie irgendwie, weiß nicht, wie ein kleiner Junge in der Schokoladenfabrik, ne? Ich habe so große Augen alles angeguckt und so Board Entertainment erstmal alles durchprobiert, den Sitz die ganze Zeit vor, zurück. Weißt du, einer von diesen nervigen Gästen, weil mich das so umgehauen hat.
Immer und, wieder den Stuart mit der Sondertaste gerufen, und, nur um zu gucken, wie lange es dauert, bis er kommt.
Also, und neben uns saß so ein jüngeres Paar, sie mit der Gucci-Handtasche, ne, und er so mit so Leinen, also mit so einer Leinenhose und so Segelschuhen und so und guckte so, also so, weißt du, wo du weißt, okay.
Voller Verachtung schaute er dich an.
Das machen die jede Woche und das Krasse ist ja, selbst das ist beim Fliegen noch die, ne, halt die Business Class, die Mittelklasse. Du kannst ja noch teurer fliegen, wenn du willst. Mit noch mehr, also das fängt ja schon am Flughafen an, dass du dann in die Lounge kommst, wo es halt Essen und harten Alkohol gibt, wenn du möchtest. Es ist so absurd einfach nur. Wie gesagt, einmal in meinem Leben, ansonsten immer nur Economy Class oder Ryanair.
Also wir hatten den Fall, ich weiß nicht wiederum, ich, für die, die Bratwurst und Baklava-Hörer spult vor ihr Penner.
Ja, ist egal,
also,
ist der falsche Podcast.
Ich kann nichts dafür,
so.
Es ist der, das sage ich nicht, aber ich habe es halt da auch erzählt, weil es so besonders war. Es waren 16 Plätze in Economy, in der Business und drei waren nur mit einer Person besetzt. Also es war immer drei Reihen mit jeweils, oder nee, müssen es ja 18 Plätze. Drei Reihen mit jeweils zwei Plätzen, also, nein, Entschuldigung. Drei Reihen mit jeweils sechs Plätzen, also insgesamt 18 Plätze. Ja. Und drei von diesen Zweiersitzen waren frei. Das heißt, nicht verteilt worden. Und da saßen auch so Typen, genau wie du sie dir vorstellst. Ein Franzose, der aussah wie Woody Allens linke Klöte. Weißt du, auch mit so Slippern und so einer khakifarbenen Hose und so einer 700-Euro-Brille und rübergekämmten Haaren.
Ja.
Mit zwei Laptops
ja,
auf dem Schoß. Um zu suggerieren, was für ein krass wichtiger Typ er ist und so. Oh, ich hätte fast würgen können. Und dann so ein Opa, der sich immer in die Hose fasste, der so Lederkleidung trug und so einen teuren Hut und so die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf hatte, der auch so ein bisschen stank, aber so, weißt du, so wie alte Leute ab 80 so anfangen, so komisch nach Modder zu riechen. Aber so reicher Modder, weißt du, so, du weißt, der hat sich gerade noch von irgendwie einer 23-jährigen Edelprostituierten seine schwitzigen Klöten ablecken lassen.
Bitte.
Aber jetzt
hat er
nochmal. Ich
wusste nicht, dass es das in der Lounge auch gibt. Hätte mir das mal jemand gesagt.
Der hätte so Sonka kurz auf Toilette geschickt. Jedenfalls ist es so, ich hab der Typ auch, ne, da saßen die da alle und jetzt kommt's, das war absolut Premium. Dann ein junges Ehepaar, weil die geheiratet hatten, kriegten die irgendwie für einen Mini-Bonus, durften die in die Business-Klasse. Haben die Stewards dann irgendwie organisiert und dann sind die hingegangen und haben gesagt, entschuldigen Sie, das junge Paar, das geheiratet hat, die würden gerne den Zweiersitz haben. Das heißt, wäre es okay, wenn ich Ihnen jemanden von einem anderen Platz hier rüber sitze, so dass ein Zweierplatz frei ist? Und das ist kein Witz. Die drei Typen, die da saßen, haben alle gesagt, nö, das sehe ich aber nicht ein, nö.
Haben sie nicht gemacht. Und da muss man noch erklären, das ist nicht wie in der Economy Class, dass du jemanden direkt neben dir hast, sondern das bedeutet, du hast mit einem Meter Abstand jemanden neben dir.
In einer anderen Postleitzahl sitzt halt einer neben dir. Und jetzt kommt ja das komplett Dumme daran, also wo du auch schon merkst, wie borniertes Stück Scheiße diese Leute sind. Ich kann wirklich über keinen in der Business Klasse irgendwas Nettes sagen, muss ich wirklich sagen. Außer ein Ehepaar, das da saß, das ganz freundlich war, aber sonst wirklich niemand. Musst du dir mal vorstellen, das ist wirklich, dann war ja klar, dass dieses Ehepaar wird sich auseinandersetzen müssen. Und wo setzen die sich dann hin? Ja, natürlich neben die Typen.
Ja.
Das heißt, also egal, ob sie es ablehnen oder nicht, sie werden ja danach nicht mehr alleine sitzen. Es ging nur um den Prozess zu sagen, ja, ich habe hier 3.000 Euro für die Karte bezahlt und deswegen markiere ich jetzt hier den Dicken. Ich fand das so beschämend, dass ich sehr laut zu dem Stuart gesagt habe, mein Gott, ich habe wirklich großes Mitgefühl, dass sie sich mit solchen Wichsern rumschlagen müssen. Und der grinste natürlich, weil ich kenne auch keine Verwandten. Also ich finde einfach, solche Leute haben es verdient, dass man ihnen ihre Abscheu ins Gesicht speit. Und der einzige Grund, warum ich nicht gesagt habe, ich setze mich von meiner Frau weg, war, weil ich wirklich panische Flugangst hatte. Ich hatte schon drei Diazepam-Intos und ich kann nicht alleine sitzen. Ich kann es einfach nicht. Ich brauche sie neben mir beim Fliegen. Ne? Aber ja, zusammen mit der Nummer, mit dem berechnenden Gesamtgebäude, also mit dem berechnenden anderen Gästen, war schon eine krasse Veranstaltung,
Flug. Muss man sagen.
Es war ein interessanter Flug, so kann man das auch nennen, ja.
Aber du bist gut wieder hier angekommen, von Frankfurt aus, nehme ich mal an, seid ihr geflogen?
Genau, wir sind von Frankfurt aus geflogen. Dieser Flughafen ist ja eine Stadt, Alter, das ist ja
Frankfurt
unfassbar.
Ist riesig.
Unfassbar riesig. Unfassbar riesig.
Ich dachte früher immer, Düsseldorf wäre groß, weil von Düsseldorf aus sind wir halt immer, also die ersten Male oder ich sag mal so, die häufigsten Flüge in meinem Leben. Ich bin Flitterwochen und einmal noch in Urlaub geflogen mit meiner Frau. Also ich bin zweimal privat geflogen, ansonsten immer nur für die Uni. Zu irgendwelchen Konferenzen oder so und dann immer von Düsseldorf aus oder von Düsseldorf-Weeze sogar. Also hier
Ryanair. Weeze ist aber Münsterland,
wurde von Ryanair immer Düsseldorf-Weeze genannt.
Wie bitte?
Ja, warte mal.
Das ist das Geile, das gibt's ja in ein paar Städten, so Abzockflughäfen. Es gibt ja auch Frankfurt-Hahn, das ist auch irgendwo am Arsch der Heide.
Irgendwo,
und dann war ich mal mit meiner Frau, als wir keine Kohle hatten, als wir relativ frisch zusammen waren, sind wir nach Frankfurt, nach London geflogen. Und dann gibt es London den Hauptflughafen, ich glaube Heathrow, der ist in London. Und dann gibt es den Flughafen, wo wir hingeflogen sind.
Nach da bin ich
London
auch,
Stansted. Und du kommst
da an. Ich glaube, da bin ich auch mal hingeflogen. Da gehen dann
Busse
aus.
Du siehst bei
aus,
der
ne?
Landung den Big Ben so am Horizont und denkst so, ist der Big Ben gar nicht in London? Und dann wird dir klar, nein, du bist nicht in London. Ja. Du bist irgendwo auf dem Land, 50 Kilometer entfernt von London. Was ziemlich cool war, weil wir kein Geld für ein Taxi hatten und damit so ein Reisebus darüber sind. Es hat irgendwie, ich glaube, wir haben 5 Stunden nach London reingebraucht. Das war super scheiße. Also das sind so Flughäfen, die sind als, ich glaube ehrlich gesagt, die sind als Volksverarsche gedacht. Als Volksverarsche geplant.
Das ist so wie Weeze, das sind häufig alte Militärflughäfen.
Ja gut, aber was soll ich damit mit alten Militärflughäfen?
Ja, von da aus ist halt Fliegen billiger, deshalb fliegen von da aus halt dann, also da sind die Gebühren und so für die, also für die Airlines und so weiter billiger und deshalb fliegen von da dann häufig die Billigflieger. Und bei Düsseldorf-Weeze gab es glaube ich sogar mal eine rechtliche Auseinandersetzung, dass sie das Ding nicht mehr Airport Düsseldorf-Weeze nennen durften, weil es halt diese Nähe zu Düsseldorf suggeriert, aber ich glaube mit dem Auto fährst du noch mal etwas über eine Stunde von Düsseldorf bis in Weeze.
Ja, dann kannst du es ja gleich Berlin-Weeze nennen, so was ich meine. Bombay-Weeze, so was ist. Okay, es ist 8000 Kilometer von Bombay entfernt. Aber wir haben gedacht, ey, es gibt viele indische Restaurants in Weeze, also warum nicht Bombay-Weeze? Das ist einfach Abzocke sowas, das ist doch scheiße. Also wenn, dann muss ich schon sagen, wo der Müll ist.
Also egal. Also die meiste Zeit bin ich, wenn ich von der Uni aus unterwegs war, bin ich halt von Düsseldorf aus geflogen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an meine ersten Flugerfahrungen, weil ich halt nicht wusste, wie Fliegen funktioniert. Also wo muss ich hin? Warum? Wie? Was heißt Gate?
Warum? Ja, das ist ja wirklich ein bisschen so. Aber ehrlich gesagt, natürlich hat das auch mit dem kindlichen Bewusstsein zu tun. Als ich ein Kind war, da kommt dir die Zeit ja sowieso, wenn nichts passiert, langweilst du dich ja nach 10 Sekunden. Ja. Und in meiner Erinnerung haben die Urlaube, die wir nach Mallorca gemacht haben, allein die Zeit am Flughafen waren gefühlt Stunden damals.
Ich war als Kind also, hier am Flughafen, daher.
Ja, also das waren wirklich unglaubliche Wartestunden. Und heutzutage ist es ja relativ easy. Man kommt 2 Stunden vorher hin, geht zu dem Check-in-Schalter, schmeißt da sein Gepäck hin. Das ist alles, finde ich, machbar. Also ich habe mich jetzt nicht gestresst gefühlt davon.
Ja.
Und ja, also war okay, Rückflug war halt scheiße. Über Havanna haben wir ja schon gesprochen.
Haben wir gesprochen.
Ja.
Und ich habe auch also, mitbekommen, dass du in Bratwurst und Baklava ja auch drüber gesprochen hast und ganz, ganz viel Feedback von so möchtegern Ökonomen bekommen hast.
Ja, Gott, das gehört halt dazu. Ne? Egal, ja. Die haben ja, im Grunde haben die recht. Ich habe aber erst relativ am Ende des Urlaubs gecheckt, warum diese Wirtschaft so unglaublich am Arsch ist. Es gibt 2 Hauptpunkte. Einer der Hauptpunkte ist, dass das ja alles verstaatlicht wird. Das heißt, die Leute haben keinerlei Gründungsanreiz. Du hast keinen Anreiz, eine Firma zu gründen. Du darfst es im Zweifelsfall noch nicht mal. Aber wenn du eine Firma gründest, sagen wir, du baust Autoscheiben und du möchtest Autoscheiben bauen, die besten Autoscheiben der Welt, sonst was weiß ich, sehr scheißegal. Dann gibt es für dich faktisch keinen Anreiz, dies zu tun, weil es nichts ändert, ob du gut produzierst oder schlecht produzierst, weil deine Kohle kriegt eh der Staat.
Ja.
Du bekommst halt nichts davon, ob du jetzt gut bist oder schlecht bist. Der ganze Kommunismus ist dermaßen beknackt vom Grundsystem her, wie er dort gelebt wird. Und zweitens, einer der Gründe, die auch wirklich schwierig sind, ist, dass du, wie heißt es denn, Vollbeschäftigung hast. Das heißt, die haben lange Zeit einfach das Ziel verfolgt, dass jeder in Lohn und Brot ist.
Jeder hat einen Job. Ne? Dann schafft man halt so nur Jobs.
Genau, dann schafft man halt Jobs. Also in unserem Hotel war das zum Beispiel so, wir waren im Kempinski, also in einem sehr guten Hotel, da gab es 4 Bars, an denen nie auch nur eine Person saß, nie. Und da standen 2 Barkeeper an jeder dieser Bars. Die verdienen halt nichts, die verdienen irgendwie 15 Euro im Monat, aber die stehen da 10 Stunden am Tag. Die werden aber nicht gebraucht im Moment so. Also das Ziel ist Vollbeschäftigung. Und die Landwirtschaft ist halt im Arsch, weil Fidel Castro vor vielen, vielen Jahrzehnten festgelegt hat, dass die Hälfte Zuckerrohr ist und einfach viel zu wenig Nahrungsmittel angebaut werden.
Das ist so,
und
so ein
Zuckerrohr kann man nicht
Problem
essen.
An Planwirtschaft, ne? So für die nächsten 5 Jahre planen ist halt schwierig, gerade in der zunehmend globalisierten Welt, wo man nicht weiß, was die nächsten 5 Jahre so passiert.
Richtig. Und riesiges Problem, besonders in diesem Land. Also ganz, ganz beschissene Situation für die Einwohner und wahnsinnig bedrückend in vielerlei Hinsicht.
Lass dir von jemandem sagen, der auch mittlerweile 2 kleine Firmen gegründet hat. In Deutschland hat man auch das Gefühl, man hat keinen Anreiz, warum sollte man das tun? Und man trägt sein Geld direkt zum Staat. Das ist nicht viel anders. Ja, doch, natürlich ist es anders. Aber ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber gründerfreundlich ist Deutschland nicht. Und mit Gründer meine ich Leute, die ihr Hobby eventuell zum Beruf machen oder irgendetwas selbstständig tun wollen. Damit meine ich nicht Hans Egon, der von Papa 100.000 Euro hat und damit seine Firma macht und jetzt Venture Capital sucht, ne? Weil dafür findest du genug Workshops für so Lackaffen und so, ne? Da geht's. Aber wenn du irgendwie was selber mit deinen Händen tun willst, etwas erzeugen willst oder irgendetwas tun möchtest, bist du relativ schnell relativ gefickt.
So kann man es zusammenfassen. Ja, in Deutschland ist es auch nicht einfach, aber da ist es halt komplett unmöglich.
Ja, klar, da ist nochmal eine andere Nummer.
Und jetzt zum Flug-Entertainment. Ich habe Matrix Resurrections gesehen. Hast du den gesehen?
Nein, wird der mittlerweile gestreamt?
Keine Ahnung, Reini. In der Langstrecke zwischen Frankfurt und Kuba wird der gestreamt. Da kann man den gucken. Aber nur in der Business-Klasse, weil selbst das kriegen die Leute in der Economy nicht umsonst. Da muss man nämlich für 11 Euro das Entertainment-Paket kaufen.
Also,
ja, ach, ernsthaft. Genau das. Und die Kopfhörer musst du auch kaufen. Und in der Business kriegst du sogar richtig gute Schalen-Kopfhörer. Also so, ich habe die auch mitgenommen, bis ich dann beim Rückflug merkte, dass man die danach zurückgeben muss.
Richtig.
Und dann
habe ich sie wieder. Das sind manchmal je nachdem, wo hast du so Bose Noise Cancelling Kopfhörer? Ja.
Ich habe die da nochmal geklaut. Ich habe jetzt 4 Stück. Ja,
bitte.
Ja, Alter. Ey, der Flug hat 4.000 Euro gekostet. Okay, da kann ich ja wohl die Kopfhörer klauen. Das ist im weitesten Sinne ist das ein Kostenausgleich. Bitte, liebe Fluglinie, meldet euch nicht bei mir. Ich habe die schon auf dem Schwarzmarkt verkauft. Ist egal. Ja. Jedenfalls, wirklich gute Kopfhörer. Matrix Resurrections ist einer der seltenen Fälle eines Filmes, der komplett zweigeteilt ist. Wirklich komplett. Okay.
Kann man für 17 Euro kaufen aktuell bei Amazon, ja, Apple,
nee,
und so weiter?
Mach es bitte nicht. Also wenn sie dir die ersten 40 Minuten für 3 Euro verkaufen, dann guck die ersten 40 Minuten, weil die sind gut. Also man kann wirklich nicht sagen, die ersten 4 Minuten, 40 Minuten sind, wo du da sitzt und denkst, geil. Die haben eine gute Idee gehabt, eine gute Idee, wie dieser Film aussehen soll.
Ja.
Ich meine, ich muss ja, also für die, die Matrix nicht kennen, die Menschen
die Matrix nicht kennen, die machen jetzt diesen Podcast so aus und hören dann lieber Bratwurst und Baklava. So.
Okay, Reini. Also, ne, sagen wir mal so, es ist, die ersten 40 Minuten sind wirklich, wo du denkst, ey, sie haben eine coole Idee gehabt. Ich kann die Grundidee zumindest skizzieren, weil die wird in den ersten 2 Minuten klar.
Ja.
Neo ist ein Game Designer in einer existierenden Welt und er hat die Matrix selber als Videospiel rausgebracht. Und er hat diese ganzen verrückten Ideen über diese Maschinenwelt in dieses Videospiel eingeworfen. Hat aber das Gefühl immer wieder, dass es sein könnte, dass er weiterhin in der Matrix ist und beruhigt werden soll. Ne, mit dieser Pseudo-Realität. Ja. Mehr erzähle ich jetzt darüber nicht, aber die Grundidee ist echt okay. Also muss man wirklich sagen, auch wie es erzählt ist, weil sich der Film auch viel über sich selber lustig macht, weil er wird die ganze Zeit, er ist halt der bekannteste Game-Designer der Welt, egal. Und soll die ganze Zeit von seinen Mitarbeitern überredet werden, dass er doch noch ein Matrix-Spiel macht, obwohl es auserzählt ist. Und das ist natürlich als Augenzwinkern zu Matrix selbst, wo man ja auch sagt, ey, die Story ist auserzählt, das muss man nicht mehr fortsetzen.
Ja.
Und die Wachowski-Brüder, ich glaube, es hat jetzt auch nur eine, mittlerweile sind es ja Frauen. Lana Wachowski ist ja die sich dann bereit erklärt hat.
Ja, stimmt. Grant Hill
das
und James McTeague oder so sind die Produzenten.
Ja, das weiß ich nicht. Aber es waren ja eigentlich 2 Wachowski-Brüder, die das damals gemacht haben, die beide eine Geschlechtsangleichung hatten jetzt und beide jetzt als Frauen leben. Schon verrückt, aber okay. Also ungewöhnlich, dass es beide betrifft, aber ich weiß auch nicht, ob es Zwillinge waren oder so. Jedenfalls, Lana Wachowski hat sich bereitschlagen lassen, diesen Film noch zu machen und macht sich wirklich die ersten 40 Minuten darüber lustig, wie absurd das ist, was fortzusetzen, was eigentlich auserzählt ist.
Ja.
Und dann sitzt du die ganze Zeit da und denkst, ey, clever, lustig, irgendwie ganz gute Anspielungen,
auch
auf die alten Filme.
Gut. Aber ich habe schon gehört, dann kommt so ein das habt ihr nicht erwartet Moment und dann wird scheiße.
Ja, genau das. Also kann man nicht anders sagen. Also dann kippt die Sau. Also es ist einfach, dass du da sitzt und dann ist auf einfach plötzlich vorbei.
Ja,
also vorbei im Sinne von, dass du denkst, was ist denn jetzt los? Also warum?
Ich habe Amazon gerade mal aufgemacht und da sind die Rezensionen, sind sowas wie der schlechteste Film aller Zeiten, noch schlechter als die Ray-Trilogie. Leider ist von der Idee von Matrix nichts geblieben, alles nur ein Sternbewertung. Die schönste, die ich mal gelesen habe, aber die finde ich hier gerade nicht wieder, war, die Macher haben offensichtlich beide Pillen genommen.
Ja, aber das stimmt ja noch nicht. Das ist ja das Beschissene. Das stimmt ja noch nicht mal, dass es ein beschissener Film ist. Die ersten 2 Stunden sind okay. Die ersten 40 Minuten sind okay. Und dann kippt der Film in diese unerträgliche Scheiße, die mich schon bei Matrix 2 genervt hat, dieses Erzähl- und Erklärtum. Weißt du noch, der Architekt,
ja,
wo du einfach da saßt und dachtest, Alter, ich mach mir gleich die Pulsadern auf, hör auf zu labern. Ich will sehen, wie hier irgendwie in Bullet Time Leute erschossen werden. Ich will keinen 3-stündigen Informatikkurs haben von einem Typen, der in einem Sessel sitzt. Das war bei Matrix 2 so, dass du die ganze Zeit da saßt und dachtest, Alter, hört der jetzt mal auf.
Aber ganz ehrlich, das fand ich nicht mal so schlimm an den Matrix-Teilen. Also schlimm fand ich am Ende diese unsägliche Love-Story, die einen hat kotzen lassen, dass Trinity irgendwie 20 Minuten sterben musste im dritten Teil und also ich erinnere mich noch dran, dass ich Matrix 3 im Kino gesehen habe und mir dachte so, boah, diesen 2-Stunden-Film oder 2,5 Stunden, wie lang der ging, könnte man auf 1/2 Stunde kürzen, wenn man die Action-Szenen einfach mal nicht so in die Länge zieht. Also dieser Kampf um Zion, wie lang das ging, ne? Also dagegen, ich weiß nicht, dagegen ist James Bond irgendwie ein Drama oder so.
Ja, und das ist natürlich scheiße, weil der Kampf um Zion war ja an sich cool inszeniert. Er war halt einfach nur unendlich lang und du sitzt da und denkst so, in Gottes Namen, jetzt habt das doch, also ich hab's doch jetzt verstanden.
Ja, genau,
also
das fertig mal langsam.
Ja, und das ist das Schlechteste, was beim Geschichteerzählen ja überhaupt passieren kann, dass das Publikum denkt, jetzt ist mal fertig langsam.
Ja.
Und das ist in diesem Film gar nicht so. Der straff ist ja auch nicht, der ist auch 140 Minuten oder so, aber er macht ab einem bestimmten Punkt keinen Sinn mehr, du weißt gar nicht, warum die Figuren so handeln und sagen, das kann ich spoilern, wenn dich am meisten an Matrix 2 und 3 die Schmonzette genervt hat, dann viel Spaß mit diesem, weil du sitzt da nachher und denkst so, ernsthaft, darum ging's jetzt, also so nach 15 Minuten weißt du schon, worum es die ganze Zeit geht und denkst so, boah, ist das interessiert mich so gar nicht. Also das ist einfach so, als würden die nach 50 Minuten sagen, wisst ihr, worum es eigentlich geht? Es geht um die Pyramiden von Gizeh. Und du denkst so, was? Warum? Und ist einfach komplett am Thema vorbei. Kein Mensch, der Matrix guckt, will sich mit dieser Geschichte, um die es dann geht, beschäftigen, weil die ist einfach dann uninteressanteste am ganzen Matrix-Universum. Wenn ich sowas sehen will, gucke ich mir eine romantische Komödie mit Sandra Bullock und Hugh Grant an, aber nicht Matrix.
Ja,
also komplett scheiße.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde mir jetzt trotzdem mal angucken. Aber ich werde warten, bis er irgendwo in irgendeinem Streaming-Angebot mit drin ist. Ich werde definitiv nicht 16 Euro dafür auf den Tisch legen, wenn du sagst, dass er so mies ist. Das
ist es einfach nicht wert.
Apropos Streaming-Angebote, ich habe in der Zeit, in der ich jetzt krank zu Hause gelegen habe mit meiner Frau, haben wir mal wieder Netflix angeworfen und die neue Staffel von Umbrella Academy geguckt. Und die ersten 2 Folgen von The Boys. Endlich mal.
Und?
The Boys fand ich super gut, muss ich mit meiner Frau die Tage mal weitergucken, die ist nur leider dabei eingeschlafen, weil sie so fettig war. Die Penisszene, ja. Die Penisszene.
Die schon sehr lustig ist.
Ja, ich fand die auch sehr lustig. Also mal gucken, wie es mit The Boys weitergeht.
Das ist
also
übrigens auch was einen an Kinofilmen, also an allen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, massiv irritiert, wenn man viel Streaming und viel Dings guckt. Sachen wie jetzt beispielsweise The Boys oder so. Es gibt nur sehr, sehr, sehr wenig Kinofilme, besonders bei Matrix. Das ist alles komplett blutleer. Ich glaube, der ganze Film enthält nicht einen Tropfen Blut, damit der PG-6 sein kann. Und also für Kinder mit Parental Guidance und so. Und das führt einfach unweigerlich dazu, dass das dir alles so wahnsinnig lasch vorkommt. Auch James Bond, der 2. Film war, den ich gesehen habe, on board mit der gleichen Enttäuschung. Dermaßen blutleer. Also James Bond legt halt die ganze Zeit Leute um, aber du siehst davon nichts. Und ich bin kein Human Centipede-Gucker, der irgendwie so, weißt du, es gibt ja diese Gore-Typen, die da drauf stehen.
Splatter-Filme habe ich als Jugendlicher sehr gerne mal geguckt.
Ich mag das gar nicht. Ich brauche das auch nicht. Ja. Aber wenn jemand erschossen wird in den Kopf, dann sollte er auch in den Kopf geschossen werden und nicht, es sollte nicht aussehen, als wenn einer beim Kindertheater umfällt.
Bastian Mühlendorfer, aufgewachsen in Gelsenkirchen. Wenn jemand in den Kopf geschossen wird, dann soll es auch so aussehen, als ob er in den Kopf geschossen wird.
Ja, das sind die Zitate, Sätze von mir, die überdauern bis in alle Zeit. Das hat doch Leys Aldin damals schon gesungen. Und so ist es halt.
Diese ganze Altersfreigabe und so, ne, das hat sich ja auch in den Jahren enorm gewandelt. Ne? Also wenn ich überlege, was in meiner Jugend noch so irgendwie ab 18 war, da war es mal was Besonderes, wenn ein Film ab 18 in die Kinos kam, sowas wie Blade oder Vampires. Ich weiß gar nicht
mehr. Oh ja, Blade. Ja? Das war der erste Blade, wo er in der Disco da alles zerlegt.
Ja, genau.
Und das sah war noch, eigentlich nicht gut aus, aber trotzdem, das aber, ne, war was
das
Besonderes.
Das war dann ab 18 oder so. Und heute, wie du schon sagtest, so die ganzen Streaming-Sachen. Bei The Boys, ein Minimann rennt in den Penis eines anderen, niest und dann explodiert die Hälfte von dem Typen, weil er plötzlich wieder groß wird. Also,
viel ein Minimann läuft in den Penis eines anderen und niest. Also, ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Das ist ehrlich gesagt genau das, was passiert. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, wie das auf Papier ausgesehen hat, als sie es geschrieben haben.
Ja, das haben wir uns auch gefragt. So, was ist mit den Schreibern von diesen Stories? Weil das andere, was ich mit meiner Frau geguckt habe, Umbrella Academy, die dritte Staffel, da sitzt du auch da und denkst so, wer zur Hölle hat das geschrieben? Hast du Umbrella
Academy gesehen? Ich habe nur die ersten beiden gesehen.
Ah, dritte Staffel ist aber auch sehenswert. Ich fand die sehr sehenswert, kann ich empfehlen.
Hat mich jetzt nicht weggebeamt vor Begeisterung, aber ich fand, also The Boys gefällt mir schon noch besser, aber ja. Ich fand Umbrella Academy auch nicht schlecht. Und es geht einfach darum, du merkst als aufmerksamer Kinozuschauer, wo haben sie bewusst Sachen weggelassen, um ein größeres Publikum zu erreichen. Ja. Also denk an Jurassic Park damals, den ersten. Der ist auch nicht mit Gewalt zugekleistert, aber da, wo Gewalt kommen soll, kommt halt auch Gewalt. Wo der T-Rex diesen Anwalt vom Klo reißt und den hin und her schleudert. Das kommt in den neuen, sowas kommt mit menschlichen Körpern in den neuen Teilen nicht mehr vor, weil die Produktionsfirma hinter den Kulissen, kann ich dir original sagen, die sitzen zusammen und reden darüber. Und dann sagt einer, ja, also wenn wir das zeigen, sind wir direkt PG-13. Und PG-13 heißt einfach, also Parental Guidance für Kinder über 13 oder unter 13, dass einfach mal locker $200 Millionen wegfallen. Ja, und deswegen macht man nur noch so softgespülte Scheiße, die überhaupt nicht mehr, wenn Leute sterben, dann soll man auch als Zuschauer das Gefühl haben, dass dort jemand gerade umgelegt wird. Ich finde das komisch sonst.
Ich finde das generell sehr schade, dass sowohl Serien als auch Filme halt nicht mehr als, oder zum Teil zumindest nicht mehr als Kunst gemacht werden oder als gute Unterhaltung oder so, sondern dem Kapitalismus geschuldet halt für also mach möglichst viel Geld damit, ne? Das fand ich das ist heute nicht mehr so hart, aber in den 90ern, Anfang der 2000er konntest du in manchen Filmen ganz klar sehen, die Szene hier ist drin, weil Vorlage für ein Videospiel oder so. Also irgendwie, du weißt genauso, okay, du guckst den Film und siehst, denkst so, ja, okay, die Verfolgungsjagd, das wird später in einem Videospiel verarbeitet, das niedliche Ding, das ist fürs Merch und so. Also, dass du wirklich einen Film schon teilweise angesehen hast, wie der nachher kommerziell ausgeschlachtet wird.
Also, ja, du hattest einfach Filme, wo du direkt wusstest, das wird irgendwie zum Videospiel umgemodelt, das stimmt. Aber heutzutage, es gibt diese seltsame Vorgabe, halt alles so weich zu spülen, dass es für bestimmte, oder was man jetzt auch viel macht, um sich an den japanischen Markt zum Beispiel anzubiedern, was auch so richtig bad teilweise ist, ist, dass aus irgendeinem unerfindlichen Grund dann japanische Charaktere vorkommen, die überhaupt nicht in den Film passen. Ich habe gar kein Problem damit, wenn Japaner in Filmen auftauchen, nicht falsch verstehen. Aber zum Beispiel hier der mit dem Hai. Ah, wie heißt der nochmal?
Hai? Film?
Megalodon heißt der, glaube ich. Oder Mac mit Jason Statham. Da gibt es einen kompletten...
The Mac?
Wo Jason Statham gegen ein MEG, wo er gegen einen riesen Megalodon kämpft. Reini, frag mich nicht, ist totale Scheiße, aber egal. Ne?
Aber ist das nicht eher so in der Tradition der der
Monster-Horrorfilme?
Ja, genau, der Monster- und Godzilla-Filme.
So wird es ja auch verkauft, auch bei King Kong vs. Godzilla kamen ganz viele Asiaten vor. Es gibt ganz viele Filme, auch zum Beispiel bei Pacific Rim gibt es einen Subplot, wo eine Asiatin vorkommt und so, weil der asiatische Markt halt fast so wichtig ist wie Hollywood jetzt. Also viele Filme, die in Hollywood nicht mehr funktioniert haben, laufen Premium in Asien. Dafür müssen sie aber asiatische Inhalte mit drin haben. Sei es irgendwas Kulturelles, sei es ein Schauspieler, der in Asien bekannt ist. Das taucht immer wieder in den letzten Jahren super kalkuliert auf und ist jedes Mal für jemanden, der sich für Filme interessiert wie mich, einfach total der Störfaktor. Das wirkt einfach super unauthentisch. Warum kommt da jetzt in dieser Rolle, die gar nicht irgendwie zwingend mit einem Asiaten zu besetzen ist, warum kommt da jetzt ein Asiate vor? Passt doch gar nicht. Kannst du mal drüber lesen, könnt ihr bei Google eingeben, es gibt ganz viele internationale, besonders amerikanische Produktionen, in denen Japaner oder Chinesen mitspielen, bekannte Chinesen, auch bei James Bond gab es das schon, damit die attraktiver sind für den japanischen oder chinesischen Markt. Okay. Und das ist ein Trend, den ich persönlich jetzt nicht so nachvollziehen kann, aber es wird halt so gemacht. Und keine Ahnung, mir geht's, also diese ganze, ich habe seit langem keinen Film gesehen, der mich so richtig umgeblasen hat. Dann habe ich nämlich noch Dune geguckt.
Vielleicht ist man auch versaut. Also vielleicht kann man Filme nicht mehr mit der Begeisterung gucken, mit der man sie gucken kann. Also das irgendwie, dass Rollen besetzt werden für verschiedene Märkte, die attraktiv sind, das war, glaube ich, auch schon immer so. Es ist einem vielleicht nur nicht so aufgefallen, dass heute halt Filme oder Plots bedient werden, die eher auf einem asiatischen Markt funktionieren, wundert einen ja auch nicht, ne? Weil halt dieser Markt halt riesig ist. Ich meine, wir haben ja gesehen, dass sowohl in den Serien als auch Filmen koreanisches oder koreanische Serien, sowas wie Squid Game. Also ja. Squid Game ist ja von Netflix produziert, aber von einem koreanischen Studio, soweit ich weiß. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber dass auch aus der Kultur mehr vorkommt, weil es halt dort einen großen Markt gibt und auch in der jüngeren Generation heute, geprägt durch Mangas, Animes und so, als Bedarf da ist, dass Leute das gerne sehen. Ich spiele ja zum Beispiel auch Japan, also JRPGs gab es früher wenn wir mal bei Spielen sind, früher relativ wenig, abgesehen von irgendwie so den Klassikern wie Final Fantasy und was weiß ich, sowas so Chrono Trigger oder so, würde man vielleicht noch in die Richtung einordnen.
Ja, aber
eher weniger. Heute, wenn du dir die Steam-Charts anguckst, JRPGs, findest du ohne Ende. Das ist auch ein riesiger Markt geworden.
Das stimmt alles, das ist alles richtig, was du sagst, aber es wird nicht, also zumindest bei Videospielen fällt mir das nicht ein, dass da behelfsmäßig halt japanische Inhalte reingequetscht werden, um diesen Markt zu bedienen. Das ist anders geworden, gefühlt, bei Filmen. Bei Filmen wird wirklich künstlich, also kann man nachlesen, bei Mac zum Beispiel gibt es diesen ganzen Plot, der um ein japanisches oder chinesisches Forscherteam geht, das nur dazu dient, um diesen Film in diesem Markt attraktiver zu machen. Und es macht den Film aber nicht besser, es wirkt einfach irritierend.
Okay, das habe ich
Stell mal vor, du hättest Jurassic Park geguckt, okay?
Ja.
Und keine Ahnung.
Es wird eine Nebenstory gemacht, wo irgendwie ein Geist ein Haus besetzt oder so.
Ja gut, das wäre noch skurriler, aber da würden auf einmal drei japanische Wissenschaftler, die von super bekannten japanischen Schauspielern gespielt werden, vorkommen, die keinen Plotgrund haben und einfach nur auftauchen, damit man diese drei Namen aufs Plakat drucken kann. Das gibt es mittlerweile bei Hollywood-Filmen. Und ja. Der neue Film, den ich auch gesehen habe, war James Bond, der letzte.
Ich kann James Bond nicht gucken.
No Time to Die. Ich kann es auch nicht mehr gucken. Also ich habe da wieder gemerkt, ich kann es nicht mehr gucken.
Ab welchem James Bond konntest du das nicht mehr gucken?
Also ich habe GoldenEye, glaube ich. Also ich GoldenEye war der letzte, an dem ich Spaß. Nee, Casino Royale. Casino Royale hat mir noch Spaß gemacht.
Also ich
es gab zwei gute Bond-Filme mit Craig und eigentlich drei schlechte. Und der andere war Skyfall. Der war auch okay. Der war gut erzählt so irgendwie.
Also
war
ich,
okay für mich.
Ich habe von James Bond, also von den Filmen, ich habe die damals als Kind, mochte ich die sehr, also mit Sean Connery, Pierce Brosnan und so, fand ich alles toll, habe ich super gerne geguckt. Ich habe sogar diverse ist zu viel gesagt, aber ein oder zwei habe ich sogar noch im Kino damals gesehen. Und zwar war das, ich muss mal kurz in die
GoldenEye habe ich auch im Kino gesehen.
Genau, GoldenEye habe ich im Kino gesehen und Tomorrow Never Dies oder Die Welt ist nicht genug. Einer von den beiden habe ich noch im Kino gesehen. ab, ich weiß gar nicht, steht man am anderen Tag eventuell auch noch, aber ab Casino Royale hat sich ja auch die Art der Filme krass verändert, finde ich.
Was aber ehrlich gesagt bei Casino Royale noch gut und frisch war. Also da fand ich es eigentlich ganz geil, weil Bond ernster wurde. Und also die letzten Brosnan-Filme waren totaler Zirkus-Scheiß.
Ja,
also
aber bei Casino Royale hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass die 144 Minuten, die der Film geht, davon waren 44 Minuten Parcours. Also 44 Minuten Parcours und 30 Minuten Pokern.
Ja, aber der ist ja auch sehr erfolgreich gewesen und kam sehr gut an bei den Leuten, weil Bond anders wurde.
Ja, und ich weiß, also ich habe zum Beispiel Skyfall auch gesehen, Skyfall fand ich gut, aber Casino Royale, ich habe versucht, Casino Royale zu gucken, und zwar mittlerweile viermal. Ich habe es viermal nicht geschafft, bei dem Film nicht einzuschlafen. Ich bin viermal eingepennt bei Casino Royale, weil ich mich zu Tode gelangweilt habe, weil ich bin da an einem Punkt, wo ich da sitze und denke so, boah, ist diese scheiß Action-Szene gleich endlich mal vorbei und können die mit der Story weitermachen? Ja, ich habe verstanden, dass er wegrennt. Weißt du, so.
Ja, ich verstehe dich. Also ich kann nachvollziehen, was dich da genervt hat, aber ich verstehe, was du meinst, aber ich fand trotzdem, dass es ein neuer Wind war, weil die Brosnan-Filme am Ende einfach nur noch albern waren. Also es war einfach albern. Er hatte ein unsichtbares Auto. So, weißt du, er hatte halt einfach am letzten Brosnan-Teil hat er ein unsichtbares. Ja, und genau das ist das, woran der Neue komplett krank. Das ist nicht mehr James Bond. Ich will keinen James Bond, der mit jeder Frau irgendwie schläft, die ihn nur einmal angehustet hat. Ich will keinen James Bond, der irgendwie 7 Schusswunden hat, so wie es früher war, und oder der nie getroffen wird oder so. Das war ja das Coole an der Crack-Ära, dass James Bond mehr menschlich wurde. Auch immer noch ein Übermensch, der alles irgendwie hinkriegt, aber der auch mal hinfällt, der sich mal wehtut, der mal mit seinem Alter kämpft, der eben auch mal abgewiesen wird. Im ersten Casino Royale gibt es diesen schönen Satz, wo er gefragt wird, geschüttelt oder gerührt hier zum Martini.
Ja.
Und dann sagt er, sehe ich aus wie jemand, den das interessiert. Und das war echt so ein ganz bewusster Bruch mit diesem cheesy James Bond der Vergangenheit. Weil wenn man die alten James Bonds guckt, besonders Roger Moore zum Beispiel, das ist aus heutiger Sicht Comedy. Ne? Das ist absurd. Die Dialoge sind absurd. Die Plots sind absurd. Das ist interessantes, schönes 60er, 70er Jahre Kino, auch mit Sean Connery. Aber trotzdem sind die absurd. Und das ist irgendwie dann noch krasser geworden. Und im neuen Teil ist James Bond einfach so ein gebrochener, irgendwie gar nicht mehr cooler Typ, so der so aus meiner Sicht nichts mehr mit James Bond gemein hat. Also nicht nur in Bezug auf seine Anziehungskraft auf Frauen, aber er hat dann so einen Love Interest, der auch im letzten Teil schon vorkam. Diese Liebesgeschichte funktioniert überhaupt nicht. Die Liebesgeschichte, ich finde das immer so erstaunlich, dass das Regisseure oder wer auch immer nicht merkt, wenn zwischen den Schauspielern keine glaubhafte Anziehung besteht, dann ist es Wurst. Dann ist es einfach Wurst. Das ist einfach dann gibt's nichts her, so, weißt du? Mhm. Und das ist so ein Film, finde ich, wo man das sehr, sehr deutlich merkt, dass es nichts hergibt. Die passen nicht zueinander oder keine Ahnung, das ist einfach nicht.
Wie heißt der neue? Das ist keine Zeit zu sterben.
No Time to Die, genau, No Time to Die. Und die beiden passen nicht zueinander, die verbindet nichts, sein Love Interest und ihn. Und die Story ist total zerpflückt. Ich kann dir der Bösewicht ist eine Katastrophe. Der taucht gefühlt nach 100 Minuten das erste Mal auf, gespielt von Rami Malek, Mr. Robot, ne, ein toller Schauspieler hier von Bohemian Rhapsody, redet nur ausschließlich astralen Blödsinn. Jeder, der Blade Runner gesehen hat, 2049, und gemeint hat, ey, Jared Leto spricht da ziemlich viel Blödsinn als Leto, oder wie heißt, spricht da ziemlich viel Scheiße als Multimilliardär, der muss sich diesen Film angucken. Also ich kann dir nicht sagen, was der will. Ich kann es dir nicht sagen. Es ergibt auch wirklich keinen Sinn im Rahmen der Story. Also natürlich wieder Allmachtsfantasie, die Erde muss beherrscht werden und ja, so. Ja, aber ja, das ist irgendwie immer. Aber bei anderen machte das ja irgendwie noch Sinn, so im Sinne von bei Skyfall ging es ja dem Bösewicht direkt darum, Judi Dench, also M, und ihn, also James Bond, zu ermorden. Das fand ich als Fallhöhe viel cooler als ein Bösewicht, der die ganze Zeit schwafelt und du weißt nicht, was der will. Ich weiß wirklich, ich kann dir bis jetzt, ich habe den Film zweimal sogar fast geguckt, ich kann dir nicht sagen, was der will. Ich weiß es nicht. Der züchtet Pflanzen und will ein Toxin. Und mit dem Toxin kann man Leute umbringen. So, ja, super. Gut, okay.
Novichok.
Aber das, genau, so ein bisschen. Genau, da,
Novichok, wenn es etwas braucht in der Welt, dann noch ein neues Gift.
Genau. Und aber du denkst die ganze Zeit so, ja, aber was will er denn jetzt damit machen? Also warum? Also was soll das? Und es wird nie wirklich erklärt. Und er stirbt dann auch so einen total lächerlichen Tod. Das finde ich auch immer super seltsam, wenn Filme es nicht hinkriegen, den Bösewicht geil umkommen zu lassen. Weil ja, wir wissen doch alle aus der Geschichte des Kinos, von 1920 bis 2022, in 100 Jahren Kinogeschichte, es gibt nichts Wichtigeres, als dass der Bösewicht auf eine geile Art und Weise stirbt. Keine Ahnung. Hans Gruber fällt vom Nakatomi Tower. So, das ist einfach ein geiles Ende, so, weißt du?
Also ich finde auch gerade bei solchen Filmen, wo es einen klaren Bösewicht gibt, ne? Also die halt so ganz leicht schwarz-weiß sind, ne? Also so, du weißt, wer der Gute ist, du weißt, wer der Böse ist und fertig ist, dann muss der Böse aber auch irgendwie gut verkörpert sein, ne? Und ich finde, viele Filme, da hängt es viel, viel mehr am Bösewicht, ob die gut sind oder nicht, als am eigentlichen Held. Sowas wie Batman zum Beispiel.
Total. Der Joker hat The Dark Knight auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Ja. Das muss man einfach mal sagen. Der Bösewicht ist mindestens so gut in jedem Film wie der Gute. Weil wenn der Gute keinen Grund hat, den Bösewicht zu bekämpfen, deswegen ist Heat, den du ja nicht so toll fandest, zum Beispiel ein Meisterwerk, weil der Bösewicht, gespielt von Robert De Niro, oder der Einbrecher, der McCauley, der Böse in der Geschichte, ist eben nicht nur böse und der Gute ist nicht nur gut. Und durch die Vermischung dieser beiden Charaktere, die sich eigentlich ähnlich sind, aber auf verschiedenen Seiten des Horizonts stehen und deswegen gegeneinander kämpfen müssen, ist dieser Film so genial.
Ja, aber geht das nicht auch schneller? Das geht doch auch schneller. Da braucht man noch keine 2 Stunden für. Das
Leon der Profi, Gary Oldman, was für ein genialer Bösewicht, weil du von Sekunde 1 an spürst du, dass der Polizist, gespielt von Gary Oldman, einfach grundböse ist. Und ne, es gibt ja diese Szene, wo er sich dann Pillen reinpfeift. Es wird nie erklärt, was das genau ist, was er sich da reinpfeift. Und dann in so eine Art Tötungsrausch verfällt und dann durch diese Wohnung von Natalie Portmans Eltern läuft und die Leute mit der Shotgun niedermäht. Während er nebenbei Beethoven hört. Laut, über Kopfhörer. Ne? Und das ist einfach so, du sitzt da und denkst so, wow, was für ein wundervoll. Der hat noch gar nicht viel gesagt zu dem Zeitpunkt oder fast nichts. Aber du weißt einfach, er ist grundböse. Und Leon, der Menschen für Geld umbringt, ist trotzdem, aufgrund wie er geschrieben und erzählt und dargestellt ist, eine gute Figur. Das macht gutes Kino aus. Das ist eine Figur, die eigentlich Böses tut, trotzdem mögen kannst, wenn sie gut erzählt ist. Und bei James Bond hast du das Grundproblem, worunter ich immer litt und warum ich wahrscheinlich auch am neuen Indiana Jones keinen Spaß haben werde. James Bond ist eher unverwundbar. Der stirbt nicht. Und James Bond ne, leidet nicht und James Bond gewinnt immer und hat immer einen Ausweg. Über den neuen Teil, wie das da ist, rede ich jetzt nicht. Aber selbst das finde ich für mich als Zuschauer nicht zufriedenstellend gelöst in dem neuen Film.
Das fand ich so großartig, so verwirrend und bescheuert die Story sonst ist. Das fand ich so unglaublich großartig an Game of Thrones. Die Bösewichte in Game of Thrones, die kann man aufs tiefstem Herzen hassen. Weil die wirklich teilweise einfach bösartig sind. Und das fand ich super. Über das Ende der Serie kann man streiten, über, weiß nicht, ob das jetzt so eine toll komplex erzählte Geschichte war, finde ich, darüber kann man auch streiten. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt J.R.R. Martin als großartigen Autor feiern würde. Die Bücher, finde ich, kann man nicht lesen. Ich habe mich zu Tode gelangweilt dabei, aber die Charaktere,
warum?
Die er gebaut hat.
Also weil es so öde ist.
Ja, ist so lang. Es ist einfach lang. Lang und 1000 Namen und die heißen fast alle gleich. Sowas finde ich meistens auch immer sehr anstrengend in Büchern. In der Serie geht das noch halbwegs, weil dann hast du ein Gesicht mit dazu. Und es ist halt schneller erzählt. Aber wenn du irgendwie 5 Handlungsstränge liest, wo irgendwie einer 20 Kinder hat und alle Namen aufgezählt werden, da werde ich wahnsinnig. Weiß nicht, kann ich nicht. Das ist ja auch hier, George R.R. Martin hat ja auch an der Story von Elden Ring mitgeschrieben.
Hat er?
Hat er.
Also ganz ehrlich, die Souls-Teile, also da habe ich irgendwann mit den Stories einfach aufgehört, weil ich dachte so, pff, keine Ahnung. Also ich habe bei Dark Souls oder bei Demon Souls beim ersten Teil schon nicht verstanden, was, weißt du? Also, was gemeint ist.
Ja, es ist bei Elden Ring in der offenen Welt, also ich habe Elden Ring jetzt, glaube ich, in Summe 40 Stunden gespielt. ich habe keine Ahnung, was da auch nur ansatzweise in irgendeiner Form Story sein soll. Also nicht, wirklich nicht mal ansatzweise. Ich habe keine Ahnung. Es gibt, ich weiß, es gibt irgendwie so ne, 8 bis 10 böse Götter, die man töten soll, um neuer Eldenfest zu werden. Warum, wie und weshalb, kein Schimmer, ist auch vollkommen egal.
Ganz ehrlich, dann weißt du aber schon mehr, als man bei Dark Souls oder so weiß. Also ganz ehrlich, ich habe die alle bis, also ich habe ja alle durchgespielt.
Das wird
ich kann dir komplett nicht erzählen, was da los ist. Also ja, ich weiß, ich habe das Intro auch gesehen und da wurde ja zumindest ein bisschen was erklärt. Bei Dark Souls, ich kann es dir nicht sagen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, man soll die Beschreibungstexte der Waffen lesen. Da ja, wäre zum Beispiel Story alles, drin.
Genau, Beschreibungstexte.
Ich lese doch jetzt nicht, ich habe dann irgendwie da den Helm des heiligen Odin auf dem Kopf und dann soll ich drei Seiten Text dazu lesen? Also bei aller
ja,
Liebe.
Es gibt ja diese Variante, dass man sagt, die Story wird durch die Welt erzählt und so. Ne? Ist ja eine schöne Idee. Finde ich bei, also ich weiß nicht, wie es bei den anderen Dark Souls-Teilen ist, aber bei Elden Ring finde ich es für einen Arsch. Ich finde, das ist prinzipiell ein sehr schönes Spiel. Das macht Spaß zu spielen, aber es würde mir noch mehr Spaß machen, wenn es eine Story gäbe, die ich auch verstehe und nachverfolgen kann. Dann wäre meine Motivation ein bisschen größer, das weiterzuspielen. Weil aktuell habe ich es gerade liegen lassen. Also ich werde demnächst jetzt mal wieder ein bisschen zocken, weil ich ja jetzt endlich mal wieder zu Hause bin. Und also von der Rallye
quasi zurück. Und du hast das Steam Deck ausprobiert.
Genau, und ich habe, das war das einzig Positive an dem 3 Tage krank rumliegen. Ich hatte das Steam Deck in Ludwigshafen liegen und konnte das Steam Deck mal auspacken und habe da drauf Final Fantasy gespielt. Final Fantasy 7, das Remake.
Und das Ding ist erstaunlich gut, oder?
Es ist wirklich erstaunlich gut. Ich habe jetzt nichts an den Grafikeinstellungen und so geändert, sondern einfach nur so installiert, Start, mal gelassen. Die Knöpfe sind alle schon richtig gemappt. Also Final Fantasy VII, das Remake ist da auch gerade unter den Titeln, die direkt funktionieren und so. Und das hat top funktioniert. Ich habe es irgendwie drei Stunden gespielt oder 4 sogar und dann musste ich irgendwann mal das Ding wieder ins Netzteil hängen, weil dann langsam irgendwann mal der Akku leer war. Aber bis dahin funktioniert top. Also ich bin mal gespannt. Ich werde es in den nächsten Tagen mal ein bisschen weiterspielen. Ich habe mir jetzt auch noch Elden Ring und so runtergezogen. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist das, was du auch schon gesagt hast. Das WLAN-Modul ist für einen Arsch.
Ja, ist nicht gut.
Es ist richtig
ganz komisch, weil das so seltsam, also ist nicht ganz nachvollziehbar, warum sie das nicht hingekriegt haben.
Ja, genau, also kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich kann da nur empfehlen, jeder, der so ein Ding hat, also es geht auch so, aber es nervt ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel ewig gebraucht, bis ich Final Fantasy runtergeladen hatte. Das hat halt 90 Gigabyte, das Spiel. Mhm. Ist jetzt auch nicht klein, aber trotzdem in Ludwigshafen hatte ich eigentlich eine relativ dicke Leitung, dass das innerhalb von ein paar Minuten runtergeladen sein sollte.
Eine dicke Leitung. Entschuldigung.
Schön, ja. Also das sollte da tatsächlich innerhalb von ein paar Minuten runtergeladen sein, war es aber nicht, weil andauernd die WLAN-Verbindung weg war. So alle 2 Minuten so plötzlich kein WLAN mehr. Also total kacke.
Und das Ding hat kein LAN-Modul, also du kannst noch nicht mal ein LAN-Kabel ranstecken. Ja, du musst es über WLAN machen.
Du kannst halt einen Dongle dran packen, ne? So ein USB-C-Dongle müsste gehen.
Meinst du, das geht?
Ja, das sollte gehen. Also würde ich mal von ausgehen. Also ausprobieren kann man es mal. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich würde denken, dass das geht, weil da drunter läuft ja auch nur ein Linux. Und am Ende, wie gesagt, ich habe es nicht getestet, aber ich denke, es würde gehen. Es geht ja auch so, der Leidensdruck ist jetzt nicht so groß, aber ich denke mir die ganze Zeit so, das Ding ist ansonsten so geil, so perfekt und daran hapert's. Also das war ein bisschen doof, aber so um sich irgendwie mal eine Stunde auf die Couch zu hauen und irgendwas aus seiner Steam-Bibliothek zu zocken, dafür sehr, sehr geil. Also
finde ich auch. Also ich fand es überraschend gut. Und hatte da einfach bisher viel Spaß dran. Also ich benutze es mehr als alles andere im Moment. In Kuba habe ich es auch benutzt. Und ich finde das Ding echt in allen Belangen gut. Und jetzt letzte Filmkritik, Dune. Hast du Dune gesehen?
Ah, ich habe Dune angefangen zu gucken, schon ein bisschen länger her, als der war ja irgendwann mal auf, weiß nicht, Amazon Prime oder so verfügbar. Der neue?
Nee, bestimmt nicht.
Doch, auf irgendwas war der auf jeden Fall verfügbar. Warte mal.
Der war verfügbar über Amazon Prime?
Ja,
der neue
ja.
Dune, der im Kino läuft noch? Ja, oder lief bis vor kurzem?
Nee, der von 2021 war der.
Wow, okay. Das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht.
Warte mal. Ich kann mal kurz gucken. Dune, wer streamt Dune? Ich meine, es war Amazon Prime.
Kann doch nicht sein.
Ich habe ihn auf jeden Fall irgendwo geguckt und der ist.
Allein schon, dass du ihn angefangen, aber nicht zu Ende geguckt hast. Ja, Moment.
Das hatte einen Grund. Und zwar in der Streaming-Version, die ich gesehen habe, war leider eine richtig beschissene Tonabmischung drin. Und ich habe an dem Fernseher in. Ich glaube, du hast nichts verstanden, weil das für 5.1 abgemischt war. Ich da aber kein 5.1-System hatte, also quasi keinen Center. Und deshalb quasi nichts verstanden habe von dem, was gesagt wurde, sobald die irgendwie in halligen Räumen waren. Und
das ist schon wirklich sehr seltsam, oder?
Ich habe da gesessen und dachte mir so, das kann doch nicht deren Ernst sein. Also ich hätte den Film wirklich bis zum Anschlag aufdrehen müssen, um da irgendwie was hören zu können und immer mit der Lautstärke mal lauter, mal leiser machen. War mir dann zu blöd, habe ich dann tatsächlich nicht geguckt und habe gedacht, so, okay, das musst du nochmal machen und den irgendwie am Rechner mit Kopfhörern gucken oder so, weil am Fernseher mit einfach nur meinen Stereo-Boxen, die an dem Fernseher dran waren, ging es leider überhaupt nicht. Hm. Wie ist ja, er denn das, so?
Er ist gut, aber er ist auch, ja, er ist gut, aber er verlangt viel Aufmerksamkeit, finde ich. Er erwartet eigentlich fast Vorwissen, was ich richtig krass finde. Also so ein großer Mainstream-Film, der irgendwie 200 Millionen gekostet hat, wo eigentlich nichts erklärt wird. Also wenn du gar nichts über Dune weißt, dann ist das, finde ich, sehr sperrig. Also du weißt halt, ja gut, Haus Harkonnen sind offensichtlich die Bösen und die Atreides sind am Ende so ein bisschen die großherzigen Monarchen und ein bisschen besser. Und du kriegst mit einem Satz erklärt, was Splice ist. Also das Spice, nicht Splice, Splice ist bei Dings, bei Bioshock, ja. Spice, genau. Aber sonst recht wenig, was so erklärt wird. Ne? Und das fand ich schon überraschend meinerseits. Dass
ja, als der jetzt nochmal in die Kinos kam, also mittlerweile dann ja schon ein Jahr her, der Film, hatte ich mir überlegt, ob ich das Buch lesen möchte. Weil Dune ist ja ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Und eigentlich mag ich es manchmal so, also Klassiker zu lesen. Weil Klassiker, also viele Klassiker, sind nicht umsonst Klassiker. Manche sind auch für den Arsch, sowas wie Solaris zum Beispiel. Würde ich niemandem empfehlen, ist zum Kotzen. Ich habe noch nie ein langweiligeres Buch als Solaris gelesen. Aber Dune könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Ja, bei Dune ist, glaube ich, auch sehr zäh und sehr lang. Und sehr, also ich glaube, es sind 1000 Seitenwälzer, nur der erste Teil. Und auch genau das, was du nicht magst, mit 37 Millionen Namen, die keinen Sinn ergeben. Aber ich fand ihn, visuell ist der unglaublich beeindruckend, worunter er krankt. Und da sagte mein Freund Martin dann zu mir, ja gut, das Buch, also die Bücher haben keinen Klimax in der Mitte. Und in dem Film gibt's halt, und da der Film ja mehr geteilt ist, also das ist der erste Teil von jetzt hoffentlich ein nächster wird jetzt gedreht, ist mittlerweile beschlossen, endet der wirklich ohne jeglichen Klimax. Also ohne, das muss ja auch nicht immer am Ende der goldene, wie heißt es hier, der Becher des Jesus Becher sein, wie bei der Ritter
der Heilige Gral.
Der Heilige Gral, danke. Bitte. Es muss nicht am Ende immer einen Mega-Klimax geben eines Films. Aber der Klimax in dem Film ist so, dann laufen wir jetzt durch die Wüste. Und dann ist so, okay, was? Kommt jetzt Abspann? Ich habe erst gedacht, das wäre ein Witz oder so. Und dann kam halt der Abspann und dann war der Film zu Ende.
Ja, und so eine ähnliche Kritik habe ich bei, weil ich gerade darüber gesprochen habe, bei dem Final Fantasy, das ich gerade spiele, schon gelesen, dass dieser erste Teil, das ist ja jetzt nur ein Teil von Final Fantasy VII, dass der nur wie so eine Hinleitung sein soll und dass es irgendwie die ganze Zeit nur sich wie so ein Vorgeplänkel anfühlt. Hast du das schon durchgespielt?
Nee, habe ich nicht und genau aus dem Grund, weil ich hasse nichts mehr. Ich habe das natürlich hier liegen. Ich habe es auch angefangen, um mal reinzugucken, weil es wirklich toll aussieht und ich den alten Teil mit meinem Freund Benny damals, das ist doch meine große Videospielerinnerung. Ich Final Fantasy VII mit Benny an einem Wochenende, also einem langen Wochenende in den Sommerferien von, ich glaube, Freitag auf Montag durchgespielt habe. Ja. Was wirklich physisch nur durch Wechselschichten möglich war. Also ich schlafe, er spielt und andersrum. Völliger Irrsinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber das war halt ein 100-Stunden-Spiel und wir haben es wirklich von Minute 1 bis zum nachher Dings Tower, wo man dann den Endkampf bestreitet, komplett durchgespielt. Und es war zur damaligen Zeit, war es halt der absolute Oberhammer, als es rauskam. Vier CDs.
Es ist auch heute, glaube ich, immer noch gut, wobei das Remake ist ja nicht einfach eine Neuauflage, sondern die haben es ja wirklich komplett überarbeitet. Die Geschichte ist wohl hier und da soll ein bisschen anders sein. Was mir aufgefallen ist, natürlich, die Grafik ist super toll und alles, ne? Aber das Kampfsystem haben sie ja auch geändert. was ich ein bisschen schade finde. Also vielleicht ist es auch ganz gut, ich habe es jetzt irgendwie, ich glaube, 3-4 Stunden gespielt, das ist noch nicht, vielleicht noch nicht lang genug, um da ein Urteil drüber zu haben, also sich ein ausreichendes Urteil drüber zu bilden, aber das ist ja nicht mehr so richtig rundenbasierend, ne? Sondern eher so eine Action-Klopperei, wo du aber jederzeit Pause drücken kannst, um halt dann Aktionen durchzuführen, wie Spezialangriffe, Gegenstände, Magie und sonstiges.
Ja, gut, das ist ja, wie du, das haben sie entschlackt, sagen wir es mal so, weil die alten Teile ja, ich glaube, die würden heute auch für die Generation X, heute wären die viel, nennt man das Generation X, sie wären definitiv einfach zu zäh. Also der alte langsam. Teil. Allein der Grind damals, ne? Da hast du halt wirklich, du hast einen Bösewicht nicht hingekriegt und dann hast du 20 Stunden gegrindet. Du bist 20 Stunden, 15 Stunden über die Karte gelaufen, Zusatzbegegnungen nebenbei von Gegnern, was ich ja bis heute schrecklich finde. Das hat mich wirklich nur bei diesem einen Spiel, hat mich nur bei dem einen Spiel nicht gestört. Aber also bei allen anderen Spielen, die ich je gespielt habe, fand ich Zufallsbegegnungungen immer die absolute Pest.
Ja, vor allem
du läufst irgendwo
immer,
lang,
die gleichen
auf einmal
sind, ne?
Das also, Bild zoomt raus und du bist in einem Kampf gegen irgendwas so.
Das stimmt,
boah,
das war bei Final Fantasy X auch noch so. Und irgendwann, also so, irgendwann war das so, dass du so wusstest, die Gegner und du hast gar nicht mehr hingeguckt, sondern so blind die Knöpfe gedrückt, weil du weißt, wie du diese Gegnergruppe platt kriegst. Da, okay, das muss nicht sein. Ich find's nur schade, wenn so Spiele, die sonst so taktisch sind, plötzlich so hektisch werden. Da bin ich nicht für gemacht.
Das verstehe ich, aber das ist bei dem Spiel, glaube ich, nicht so schlimm. Reini, wir müssen jetzt langsam auf die Zielgerade des heutigen Abends kommen. Wir haben heute wieder alles abgefüllt, was überhaupt möglich war. Wir haben unser Bestes getan. Ihr kleinen Zaubermäuse, ihr wisst selber, ne, der Reini ist immer noch krank, der ist immer noch, der muss jetzt von der Sonke erstmal ins Bett gebracht kriegen, dann nochmal rektal Fieber gemessen. Dann wird dir dein Lieblingsgedicht vorgelesen von Rilke, der Panther. Und dann schläfst du einen kleinen somnambulen Traum und träumst von wem? Von mir. Das verstehe ich.
Ja, dann wache ich auf mit Fieber und muss kotzen.
Och Gott, oh Gott, der
arme
kleine Reini.
Ein bisschen krank bin ich noch. Ein bisschen. Naja. Ja, kann nichts mehr zu sagen. Ich bin immer noch ein bisschen abgeschlagen, ein bisschen schlapp. Ich habe mich mit euren lieben Kommentaren und den lieben Bewertungen, die ihr uns geschrieben habt, über Wasser gehalten. Hab die Kommentare durchgeguckt. Wir haben übrigens einen Spinner in unserem Blog, der uns immer Hasskommentare da lässt.
Oh ja, von dem habe ich gehört. Schöne Grüße gehen raus an den Mann, der sich unter anderem Mengele nennt und Goebbels.
Ja, und Hitler.
wirklich nett. Toll.
Ein Spinner. Aber ne, Internet, da sind Hasskommentare nicht weit. Ich finde schön, dass man gegen Hasskommentare mittlerweile rechtlich vorgehen kann. Ich wünsche besagten Menschen viel Spaß mit den Behörden in den nächsten Wochen. Ich kann nämlich jedem nur empfehlen, sowas anzuzeigen.
Ja, das ist genau richtig. Sowas sollte man anzeigen.
Ja, also solange man mit sowas umgehen kann und sagen kann, so, ach komm, geht mir am Arsch vorbei, ist alles okay. Wenn aber jemand anfängt zu drohen und sowas sagt, wie, wenn die Richtigen an der Macht sind, werde ich dafür sorgen, dass ihr als Erste weg seid, dann ist ein Punkt gekommen, wo ich sage, so, du dummes Arschgesicht, viel Spaß mit den Behörden.
Ja, wir grüßen schön und fick dich ins Knie, du kleiner Drecksnazi. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Wir haben euch alle lieb, bleibt gesund, bleibt fit, fahrt nicht auf Rallye, wenn ihr. Darüber habe ich mich eigentlich viel zu wenig lustig gemacht. Ich werde mir eine Notiz machen, dass ich mich nächste Woche. Aber Reini, habe ich das eigentlich erzählt, dass ich diese Woche, ich mache eine Segelragatta, 24 Stunden auf dem Boot von hier nach Amerika. Und ich hoffe, dass aber nicht so viel Meer und Wasser dabei sein wird, weil ehrlich gesagt, ich mag Segeln nicht so gerne. Ja, und
dass du glaubst, dass man in 24 Stunden von hier nach Amerika segeln kann. Aber
mit meinem
Speedboot. Lass ihm seinen Traum. Ja, ja.
Mit meinem Speedboot ist das möglich, Reinhard. Mhm. Genau, und so ist es. Und das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Wir haben euch lieb, passt auf euch auf, seid geküsst und auf ganz bald.
Tschüss.
Gelacht, aber unter meinem Niveau.